Niedrig
und breit.
Wir erzählen Geschichten, die stimmen oder nicht. Ich bin übrigens niedrig.
Und ich bin breit.
Was weder auf unsere physische Erscheinung noch auf unseren geistigen Zustand verweist. Wie gesagt, das kann jetzt stimmen oder auch nicht.
Normales Handyverbot, gell? Während der Aufnahme.
So weit waren wir noch nicht.
Aufnehmen tue ich schon.
Achso, der nimmt schon auf. Oh je, okay, mein Handy ist schon weg. Achso, aber was da? Mein Bier ist noch zu.
Ja, mein Bier ist auch noch zu. Prost, Frau
Prost.
Niedrig.
Prost, Herr Breit.
Und willkommen zu unserer Juni-Folge.
Gut, dass du das dazu sagst. Ich habe momentan keinen Überblick, welches Monat gerade ist.
Ich bin in Karenz, ich habe nicht einmal einen Überblick, was für ein Wochentag das ist.
Ah, das kann ich da sagen.
Du weißt das, weil du warst heute arbeiten.
Yeah.
Wir machen ausnahmsweise unter der Woche am Dienstag eine Folge, weil du immer so viel auf Urlaub bist.
Gelogen. Der Kerl hat gerade zugegeben, dass er in Karenz ist. Das heißt, er wird das momentan
Karenz
auch ausnutzen und unterwegs
Urlaub.
Ist.
Ja. Ich liebe mein Kind, aber es
warst,
macht
wo
Arbeit.
Warst du letzte Woche?
Kroatien.
Wo bist du ab morgen Abend?
Kärnten.
Ja, genau.
Nochmal.
Point proven. Alles
Urlaub
gut.
Mit Kind, Urlaub mit Kind ist anders wie Urlaub ohne Kind. Aber trotzdem
das
schön natürlich. Ja. Wie gesagt,
ja, ja.
Ich liebe mein Kind. Womit wir nicht in den Urlaub fahren, morgen oder übermorgen, ist mit dem Zug. Das ist eine extrem schlechte Überleitung.
Das ist eine richtig schlechte Überleitung. Aber jetzt habe ich einen vagen Verdacht, worum es heute geht.
Ja, hit me.
Geht es um Züge?
Ja, es geht um Züge. Und den allerersten Disclaimer, den ich jetzt gleich mal bringen muss, es hat vor 2 Wochen, glaube ich, das ganz tragische Zugunglück in Indien gegeben.
Mhm.
Und die ersten 2 meiner Geschichten sind indische Zuggeschichten. Die habe ich aber vorher schon recherchiert gehabt. Also das ist jetzt der pure Zufall, dass sie das thematisch irgendwie so überschneidet. Ich hoffe, dass das jetzt nicht irgendwie... Es wird schon okay sein, ja. Magst du noch was sagen oder sollen wir gleich starten?
Nein, ich versuche gerade zu verdauen, die Info, worum es heute geht.
Wir haben Züge. Und
ich fühle mich gerade noch ein in dieses Zugthema.
Ja.
Tschu.
Um das für dich ein bisschen leichter zu machen, dich da einzufühlen, habe ich einen soften Übergang von meinem letzten Thema gemacht. Wir haben ja in der letzten Folge, habe ich ausschließlich über Bienen geredet, ne?
Mhm.
Und in meiner ersten Geschichte heute geht's um Züge und Bienen.
So, entweder um einen Zug, der bienenfarbig ist, einen Zug aus Bienen oder Bienen im Zug.
Bienen im Zug ist schon sehr gut. Es geht nämlich um einen Zug, in dem die Passagiere ausschließlich Bienen sind.
Es ist eine süße Vorstellung, aber ich glaube tatsächlich ist es ein ziemlich lauter Zug.
Erarbeitet man das, wie es zu diesem Bienenzug gekommen ist, oder?
Okay, ja, ich bin bereit.
Also, die Eisenbahn in Indien, die Geschichte der Eisenbahn in Indien beginnt 1843 in Delhi und die erste Eisenbahnlinie war 21 Kilometer lang. Die erste Langstrecke, und um die geht's halt, ist die Verbindung Delhi-Mumbai. Warst du schon mal in Indien?
Nein.
Okay, aber sonst jetzt davon vielleicht schon gehört von der Geschichte. Und die Verbindung Delhi-Mumbai ist 1400 Kilometer lang. Heute dauert die Strecke 19 Stunden mit dem schnellsten Zug, habe ich nachgeschaut. Damals hat das natürlich, wie das gebaut worden ist, Anfang des 20. Jahrhunderts, noch wesentlich länger dauert, also mehrere Tage. Und unser Protagonist, der Winston Babington, der fährt 1925 auf dieser Strecke von Mumbai nach Delhi, weil er...
Er klingt nach Brite.
Ja, richtig? Genau. Mhm. Genau. Die Briten waren ja...
Mhm.
Soll ich jetzt sagen, als ungebetene Gäste sehr lange in Indien vertreten.
So. Ich hätte gesagt, sie waren Curry-Fans und konnten sich nicht trennen, aber ja.
Der Babington war sicher Curry-Fan, weil er und seine Frau, die haben in Delhi gewohnt und er war Biologe. Und im Prinzip hat sie einfach um Flora und Fauna in Indien kümmert. Also er hat sich nicht darum gekümmert, aber er hat das alles ein bisschen so erforscht. Nicht? Und er war auf einem mehrwöchigen Forschungsaufenthalt in Mumbai, 1925 war das, und fährt mit dem Zug wieder heim zu seiner Frau, die in Delhi geblieben ist. Und am Weg heim sieht er auf dem ersten großen Bahnhof, wo sie stehen bleiben, eine sehr große Ansammlung an Lotusblumen. Die Lotus ist ja die mehr oder weniger Landesblume oder die Nationalblume Indiens.
Wenn du das sagst,
ja.
Mhm.
Und er denkt sich, weil er halt Biologe ist und sich ein bisschen auskennt, denkt er sich, das sind schon schön, aber auch wirklich viel. Also wirklich ausgesprochen viel Blumen. Mhm. Denkt sie nichts weiter dabei, macht sie mehr Gedanken dann am zweiten großen Bahnhof, wo sie stehen bleiben, weil da schon wieder so viele Lotusblumen sind. Und jetzt kommt er so ins Grübeln und denkt sie so, das ist eigenartig. Jetzt hat er gesagt, wenn er das nochmal sieht, dann muss er was tun. Dann muss er dem nachgehen, warum da so viele Lotusblumen sind. Und verfasst sicherheitshalber in dem Zug schon mal ein Telegramm an seine Frau. Und in dem Telegramm steht drin, dass er doch nicht wie geplant in ein, zwei Tagen heimkommt, sondern wahrscheinlich noch ein bisschen länger auf Forschungsaufenthalt ist. Und tatsächlich, am dritten großen Banknotenpunkt, wo sie stehen bleiben, in Vadodara, sieht er schon wieder so einen Haufen Lotusblumen, steigt aus, übergibt das Telegramm dem Havara am Bahnhof, der was für Telegramme zuständig ist, und schaut sich das mit den Blumen genauer. Und er hat schon so eine Vorahnung, warum an diesen drei Bahnhöfen und wahrscheinlich auch an mehreren Bahnhöfen entlang dieser Strecke später dann noch so viele Lotusblumen sind.
Ich habe einen Verdacht.
Bitte.
Bienen.
Bienen, ja. Ich habe es da aber auch ziemlich leicht gemacht, muss ich sagen. Ja, er hat natürlich da.
Also ist es allein meinen detektivischen Fähigkeiten zu verdanken.
Er hat diesen Teaser nicht gehabt vor seiner Zugfahrt, aber er ist ziemlich Wifferbiologe.
Ja, den Vorteil habe ich nicht. Siehst du?
Der Winston schaut sich diese Blumenbestände genau an. Und das Erste, was er tut, ist in den Zug in die entgegengesetzte Richtung fahren. Also er fährt wieder zurück nach Mumbai, weil er sich das alles überall nochmal ganz genau anschauen will. Die Heimfahrt kostet ihm so zusätzliche 2 Monate. Weil er überall, wo er die Lotusblumen gesehen hat, ausgestiegen ist und da, was der wirklich so ganz genau recherchiert hat und ein bisschen herumgegangen ist und auch mit den Locals ein bisschen geredet hat und da hat er ganz viele Informationen gekriegt. Die wichtigsten Informationen sind, dass die Blumen erst so vor 20 bis 30 Jahren gekommen sind. Was war vor 20 bis 30 Jahren?
Der Zug.
Der Bau dieser Strecke, genau. Und dass das übermäßige Wachstum dieser Lotusblumen in der Nähe von Verschubbahnhöfen ist. Also jetzt nicht dort, wo normalerweise die Personenwaggons stehen bleiben, sondern eher, wo die Güterwaggons stehen bleiben. Und woran liegt das? Also wie verbindet man jetzt diese Verschubbahnhöfe mit Bienen?
Sind Bienen Güter?
Ich glaube, das ist Definitionssache. Das
okay, waren Bienen in diesem Fall Güter?
Ja, war eher ungebeten. Ja. Okay. Und zwar waren damals die Güterwaggons, ich weiß nicht, ob es daran liegt, dass sie aus Holz waren, aber irgendeine spezielle Art und Bauweise dieser Güterwaggons hat sie extrem gut für Bienenstöcke geeignet.
Okay.
Ja, und die haben sie dann dort angesammelt, wirklich signifikant, also relativ häufig waren diese Bienen in diesen Güterwaggons. Und dadurch sind sie einmal praktisch entlang dieser Linie zwischen Delhi und Mumbai in allererster Linie hin und her geführt worden. Und überall dort, wo sie länger gestanden sind und überall dort, wo diese Verschubbahnhöfe waren, da haben sie halt auch Zeit gehabt zur Bestäubung, mehr oder weniger, ne?
Ist klar, ja.
Genau. Jetzt ist man da schnell draufgekommen, nachdem er das rausgefunden hat und dann das hat er auch publiziert und dann ist da irgendwie so die Regierung ein bisschen auf die Idee gekommen und hat gesagt, das kann man vermarkten. Und seither, also seit den späten 1920er Jahren, heißt diese Strecke auch die Lotuslinie. Ja. Und es ist auch so ein bisschen eine Touristengeschichte. Also du fährst da entlang und du siehst dann halt dort und da an den speziellen Punkten dann diese großen Ansammlungen an Lotusblumen.
Das ist eher eine nette Vorstellung und klingt ein bisschen spannender als die Aussicht auf der Transsib, wo du tagelang nur Birken siehst. Da schau ich mir lieber Lotusblumen an.
Die Transsib, jetzt heißt man fast ein Thema vorweggenommen.
Ich kann mir schon vorstellen, dass es nur um die geht, ja. Mhm.
Jetzt ist aber so, dass mit den moderneren Güterwaggons, die aufgekommen sind, was der so steu und halt geschlossen und alles, das mit den Bienenstöcken immer weniger geworden ist. Und was man dann einfach gemacht hat, 1992, ist das sogenannte Lotus Line Pollination Project.
Mhm.
Und jetzt kommt man da mehr oder weniger dazu, dass man, es gibt einen speziell angefertigten Waggon, der ist nur voller Bienenstöcke. Daher meine Einleitung, ja, die einzigen Passagiere in dem Waggon sind Bienen. Und betreut durch professionelle Imker wird der zwischen Mumbai und Delhi hin und her geführt und dort immer ein paar Tage stehen lassen bei den einzelnen Stationen.
Warum?
Weil das die Lotuslinie ein Riesending ist touristisch. Also
wegen den Touristen.
Ja, also es ist jetzt, glaube ich, kein, wie sagt man da, so ein Nationaldenkmal oder sowas, aber es ist schon so ein Ding dort. Ja.
Nein, es ist sicher einiges an Geld, was da investiert wird.
Ich glaube, die paar Imker und der eine Waggon, die amortisieren sich da 1000 Mal.
Okay.
Ja. Weil das sicher mehr Touristen anzieht, mit der Bahn zu fahren.
Mhm.
Genau.
Ich habe noch eine Frage.
Ja?
Und Achtung, Dead Joke incoming. wir hatten die Frau vom Wilfried.
Winston,
das gefunden, dass er sie wegen flotten Bienchen so lange verspätet hat.
Ah, guter Dead Joke. Ja. Ich glaube, nicht cool. Also sie haben zum Winston selber nicht mehr besonders viel gefunden, aber sie hat sich auf jeden Fall nicht scheiden lassen. Ja. Sie ist lustigerweise nicht nachgekommen. Also ich habe dann geschaut, was der vielleicht hätte ja sein können, wenn er sagt, er kommt erst in 2 Monaten haben, dass sie dann nachfahren oder so. Aber das war vielleicht damals nicht so.
Okay. Nein, ich finde die Geschichte sehr nett. Ich glaube dir das.
Ja, ist aber erstunken und erlogen.
Das finde ich voll traurig. Ich hätte schon voll Bock auf diesen Lotuszug gehabt.
Ja, habe ich mich viel beschäftigt. Nicht mit Bienen diesmal, sondern mit dem Bahnnetz in Indien.
Du, wer weiß, wofür das Wissen
also
gut ist.
Also, dass das 1400 Kilometer entfernt ist und diese Station in Vadodara, die gibt es tatsächlich, ja. Und auch die Zeit.
Gott, das hätte ich absolut nicht überprüfen können, aber ja.
Das weiß man bei dir aber nicht so genau, weil ich hätte schwören können, du warst schon in Indien. Ja, du warst überall schon.
Nein, tut noch nicht.
Okay.
Na, coole Geschichte.
Passt, aber 1 zu 0 für mich, dich, ja. Ich bin echt, muss ich mir selber ein bisschen auf die Schulter klopfen, ich finde, die ist mir gut gelungen, die Story.
Na, war eine sehr nette Geschichte und sie war nicht so typisch breit.
Ja?
Es waren keine Bohrmaschinen, es war sonst nichts Orks, ja.
Ja?
Na, der Mann hat dazugelernt.
Gute Überleitung, weil wir bleiben in Indien.
Sag jetzt nicht, es geht um Bohrmaschinen.
Nein, es geht um Technik.
Okay.
Ja, und zwar geht es in meiner nächsten Geschichte darum, dass es verschiedene Bahnlinien in Indien gibt, wo die Lok nur fahren darf, wenn der Lokführer eine Metallkugel dabei hat.
Was für eine Metallkugel?
Die ist ungefähr so groß wie ein Tennisball.
Mhm.
Ja. Und zumindest Stand 2017 hat es noch einspurige Bahnlinien in Indien gegeben, die kein modernes Signalsystem gehabt haben.
Na.
Okay. Und du musst irgendwie schauen, dass auf der Bahnlinie, wenn die einspurig ist, nur ein Zug drauf ist und dass natürlich die nicht gegenseitig irgendwie seine fahren, ne? Und das macht man, oder das hat man zumindest bis 2017 gemacht über ein sogenanntes Token-System. Und das funktioniert so, nur wer diesen Token dabei hat, darf auf dieser Linie fahren. Und wenn der jetzt bei einer Bahnstation daherkommt, beginnt jetzt auf dieser Strecke zu fahren, wo einspurig ist, dann gibt dir der Fahrdienstleiter dort eine Metallkugel, so groß wie ein Tennisball ungefähr. Und die gibst du dann am Ende dieser Strecken dort wieder ab.
Mhm.
Und dann kann der was in die andere Richtung fährt, diese Metallkugel wieder mit zurücknehmen.
Mhm.
Ja.
Ja, eigentlich ziemlich smart.
Gibt's am Bahnhof keine Kugel, musst du warten, bis der Zug von gegenüber sie wieder zurückbringt. Ja.
Und bis 2017 haben sie das nur so gemacht?
Ich glaube, das machen sie auch heute noch. Ich habe den Artikel aus 2017 gefunden und da haben sie gesagt, so, sie werden das baldigst modernisieren, aber nachdem das System über 100 Jahre schon existiert.
Ja, also wie gesagt, es kommt mir ein bisschen arg vor, dass das nach wie vor so wäre, aber eigentlich, why not?
Ja, voll. Also habe ich das erste Mal gesehen, glaube ich, in Galileo, und das ist tatsächlich so, das wird so gelebt. Es gibt danach, natürlich, das ist die rudimentärste Form, oder? Also dieses irgendwer gibt da eine Kugel und du gibst es dann zurück. Das ist das Einfachste.
Weißt du, was mein erster Gedanke war, weil du gesagt hast, die dürfen nur fahren, wenn sie eine Kugel haben? Sie müssen diese Kugel, die Schienen vor sich irgendwie vorausschicken, damit das Erste, was der fremde Zug trifft, die Kugel ist.
Aber du musst immer voll das feine Gehör haben, oder? Weil du musst dann sagen, so,
ja,
ich glaube, ich habe gerade eine Kugel angefahren.
Nein, ihr Konzept ist deutlich smarter als meins, ja.
Ja, also es ist jetzt nicht nur mit der Kugel und so. Also du musst die Kugel dann schon am Ende bei der Fahrdienstleitung dann wieder in so eine Maschine reintun. Ja. Und diese Maschine macht dann mit den lokalen Signalen am Bahnhof irgendwas. Es gibt dann auch komplexere Modelle mit automatischer Tokenübergabe zum Beispiel, wenn du vorbeifährst, dass die Kugel automatisch aus deiner Lok in so einen Automaten reinrollt. Und das muss aber nicht mit einer Kugel betrieben werden, sondern das wird es auch geben mit einem Schlüssel oder mit Scheiben oder mit Metallstäben. Mhm. Und dann später hat es elektronische Tokensysteme gegeben, wo mir nicht ganz eingeht, weil wenn man das eh schon elektronisch macht, dann kommt man ja so ein normales Signalsystem auch machen.
Und vielleicht ist das dann schon eine Form von Signalsystem, oder?
Ja, ja, ist es eindeutig, ja. In meiner Geschichte 3 geht es um einen deutschen Regionalexpress, wo sie auf der Strecke der Lokführer aus seinem eigenen Führerstand ausgesperrt hat. Und zwar war das ein deutscher Regionalexpress am Weg von Luxemburg, nach Luxemburg. Und der bleibt in 3 Skaden stehen, irgendwo in Deutschland. Und der Lokführer geht aus dem Führerstand, wahrscheinlich weil er ludeln muss oder irgendwas, und stellt eine Plastikflasche zwischen dir, Onkel, und dir, mhm, bei seinem Führerstand. Und wenn er zurückkommt, ist die Flasche weg und der Fahrgast, der direkt daneben sitzt, hat sie in der Hand. Und jetzt schreit der Lokführer vorher so, das war Italiener, der Lokführer. Und ich kann jetzt keinen italienischen Akzent, aber der hat halt herumgefuchtelt und hat gesagt, was haben Sie gemacht? Ich habe keinen Schlüssel. Ja. Und jetzt steht dieser Regionalexpress in 3 Skaden und der Lokführer hat eine halbe Stunde gebraucht, bis er irgendwie diese Führerstandtür wieder aufgebracht hat.
Wie hat er es wieder aufgebracht?
Ich weiß es nicht. So MacGyver-Style wahrscheinlich mit irgendwas. Und dann ist er aber weitergegangen.
Das wäre fast einmal ein guter Grund, warum die Deutsche Bahn verspätet ist. He?
Die Deutsche Bahn ist da relativ offen, was sowas angeht. Die sagen das dann meistens durch. Ich hab da mal so
ist wenigstens lustig, ja, für alle Beteiligten.
Voll. Mhm. Hat er sich selber ausgesperrt?
Bin noch unentschlossen. Ich weiß auch gar nicht, ob ich das jetzt schon wissen will.
Ja. Du meinst, dass wir dieses Cliffhanger für die nächste Folge überlassen?
Ja.
Passt. Dann, ja, passt. Mhm. Spannend. Neues Feature in unserem Podcast.
Ich gelobe auch nicht zu recherchieren und das gilt für alle Zuhörer. Da wird nicht recherchiert, gell?
So, ich sage jetzt einmal so, wenn die Geschichte wahr wäre, wäre sie auch schwer zu recherchieren.
Okay.
Ja.
Aber die Auflösung, Rechercheverbot.
Aber die Auflösung gibt es in der nächsten Folge, in der Juli-Folge.
Ja, passt.
Ja. Mhm. Passt.
Finde ich gut, weil da muss ich mir jetzt nicht entscheiden, ob es stimmt oder nicht.
Ich habe noch eine weitere Geschichte, du hast vorher von der Transip geredet, oder? Mhm. Und ich habe mir gedacht, da hast du mir jetzt, aber ich habe die Transip mit dem Orient Express verwechselt. Mhm. Das ist nicht dasselbe, oder?
Nein, ist nicht dasselbe, aber fährt nicht die Transip in den Orient?
Ich weiß es nicht. Ja.
Nein, aber der Orient Express per se ist jetzt nicht unbedingt dasselbe wie die Transsibirische Eisenbahn.
Okay, aber du kennst ja Mord im Orient Express, oder? Von der Agatha Christie.
Ja.
Ja. Und hast du gewusst, dass die Agatha Christie den geschrieben hat, weil sie dabei war, wie das in echt passiert ist?
Nein.
Also es war mehr oder weniger fast ein bisschen autobiografisch. Und zwar ist sie nach Istanbul gefahren mit dem Orient Express. Mhm. Und der Mord aus der Geschichte ist tatsächlich fast so passiert, nur ein bisschen weniger cool und ein bisschen weniger spannend.
Okay.
Ja. Und zwar hat es keinen komplizierten Fall gegeben, den es zu lösen gegeben hat, sondern der Mörder ist in echt sofort gefasst worden und die Tat ist eher so ein bisschen aus dem Affekt gewesen. Es hat genug Zeugen gegeben. Nichtsdestotrotz stimmt das Opfer, der Täter und der Tathergang mit den 12 Messerstichen fast zur Gänze. Also das ist auch so in dem, war das ein Buch oder nur ein Film?
Beides. Also ja. Sie hat ein Buch geschrieben und vor nicht allzu langer Zeit, vor ein paar Jahren, hat es dann den Film gegeben.
Ja, genau.
Sehr gut besetzt war und tatsächlich habe ich ja nur einen Film gesehen, ich habe das Buch nicht gelesen.
Genau. Also diese 12 Messerstiche, die waren echt, ja. Und auch das Opfer und der Täter, wie die zueinander gestanden sind, das hat sie alles übernommen aus dem echten Mordfall. In dem Zug, wo sie dabei war. Und es hat auch sogar, das habe ich da stehen, den Stillstand des Zuges aufgrund von Schneeverwehungen in Jugoslawien gegeben. Wenn du die Geschichte kennst, ich kenne ja die Geschichte nicht, ich habe das jetzt nur so.
Das ist im Film vorgekommen. Ob sie zu Jugoslawien war oder nicht, weiß ich nicht mehr, aber sie sind irgendwann im Schnee gestanden. Das weiß ich ja, auch noch, ja.
Genau, und auch das ist wirklich passiert. Deswegen, also bei der Weiterfahrt nach Istanbul hat sich die Agatha Christie Gedanken gemacht, wie man den Mord am besten geheim begehen hätte können. Ja? Weil sie kennt sich aus mit der Materie und hat das dann in ihr Material so verfasst.
Puh, das ist ein schwieriger Fall. Keine Ahnung. Ehrlich, voll kalt erwischt gerade. Ich glaube, es stimmt nicht.
Nein, stimmt nicht. Was stimmt, ist, dass sie wirklich mit dem Orient Express gefahren ist und das Buch vermeintlich in einem Hotelzimmer in Istanbul geschrieben hat. Aber Mord ist auf dieser Fahrt keiner passiert.
Okay.
Zwei habe ich noch für dich.
Boah, da werde ich heute gut versorgt.
Ja.
Hit me.
Ja. Wenn in einem französischen McDonald's die Pommes fertig sind, kann es passieren, dass ein Lokführer laut aufschreit.
Okay. Klär mich auf.
Weißt du, was eine Sicherheitsfahrschaltung ist? Oder ein sogenannter Totmannschalter?
Nein.
Die Lok, ich kenne mich ja da tatsächlich sehr gut aus, ne? Bin ja sowas wie Hobby-Lokführer.
Entschuldigung. Falls man nicht gehört hat, ich habe gerade einen Schluck genommen und gelacht.
Ja. Ja. Und ich habe gerade ein bisschen rülpsen müssen, ich hoffe, weit weg vom Mikrofon. Die Lok muss wissen, dass du nicht eingeschlafen bist.
Okay,
jetzt gibt es die bei uns bei der ÖBB in Österreich, da heißt es SIFA, der Sicherheitsfahrschalter, und ist meistens ein Taster und oder ein Pedal, das du je nach Land alle 10 bis 30 Sekunden einmal treten oder betätigen musst.
Alter, ist das stressig.
Ja, ist auch spannend, weil wenn du das Jahrzehnte machst, dann es gibt Lokführer, habe ich gehört, die machen diese Bewegung alle 20, 25 Sekunden auch im Schlaf, ja. Das ist halt kontraproduktiv natürlich, aber wenn du das dein ganzes Leben lang bei der Arbeit immer machst, dieses periodische Treten.
Aber ja, das ist dann eigentlich gar nicht so smart. Wenn das nicht periodisch wäre, dann wäre es ja viel gescheiter um den...
Ja, aber es muss zumindest oft genug sein, dass die Lok relativ schnell drauf
schon,
kommt.
Schon, aber auf keinen Fall regelmäßig, sondern ja, dass du halt auf irgendwas reagieren musst.
Ja. Ja, aber dann piepst halt alle 20 Sekunden auf, nicht?
Ja,
also du willst ja dem Piepsen zuvorkommen. Tatsächlich ist es so, und da geht es jetzt um die eine Lok in Frankreich, ja, wenn die 30 Sekunden lang nicht betätigt worden ist, dann kommt ein Warnsignal und dann ist entweder 150 Meter weiter oder 10 Sekunden später eine Notbremsung von der Lok. Genau, und das Warnsignal
außer
ist...
Außer du reagierst dazwischen. Oder
ja, genau, also du hast das Warnsignal und während dem Warnsignal hast du entweder 150 Meter oder 10 Sekunden Zeit, die Sicherheit zu betätigen und dann ist das quittiert. Ja. Und in Frankreich gibt es das 2008 auch sprachgesteuert. Und zwar... Warte mal kurz, jetzt muss ich da ein bisschen schauen, wo ich bin... Der Lokführer kann beschäftigt sein mit anderen Tätigkeiten. Also er kann zum Beispiel gerade mit der Lok rangieren, er kann irgendwie aus dem Fenster rausschauen, weil er Waggons holt oder irgendwie sowas. Und dann ist vielleicht der SIFA-Taster nicht in seiner Nähe. Ja. Und Jetzt besteht die Möglichkeit, dass er seit 30 Sekunden nicht draufgedruckt hat, aber trotzdem weiterhin aus dem Fenster ausschauen muss und irgendwie trotzdem der Lok zu verstehen geben muss, dass er noch wach ist. Ne?
Ja.
Und dann kann er sagen, wenn das Warnsignal ertönt, oui, réveille. Ich glaube, ich bin extrem schlecht in Französisch. Ja. Ich hoffe, ich habe das gerade richtig ausgesprochen. Das heißt, ja, ich bin wach. Und die Lok versteht das. Und das Lustige an der Geschichte ist, bei der französischen Lok Alstom oder Alstom Prima EL2P4 klingt dieses Piepsen, dass du gefälligst der Lok sagst, dass du wach bist, das klingt genauso wie die Fritteusen beim Mäcke. Das ist, kennst du das beim Mäcke, wenn was fertig ist, dann macht es piep, 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 piep.
Nein, ich war schon lange nicht mehr beim Mäcke.
Okay.
Aber ich werde jetzt wieder mal gehen. Ja,
ja,
also, nein, glaube ich da schon, ja.
Also da gibt es dieses Piepsen, das ist sehr charakteristisch, wenn du das hörst, weißt du das. Ja? Mhm. Ich glaube, das ist weltweit auch bei jeder Fritteuse, bei allen Mäckes gleich. Ja. Und das klingt extrem gleich. Also das klingt genauso in der Lok wie bei der Fritteuse beim Mäcke. Ja. Und deswegen passiert so seit 2009, 2010, dass beim Mäcki in Frankreich, wenn das Piepsen von der Fritteusen losgeht, manche Lokführer dann instinktiv oui réveille ausschreien oder aussprechen laut genug halt, ne? Ja. Und das Lustige ist, das ist dann irgendwann einmal viral gegangen, weil das einer gefilmt hat. Und jetzt ist es so ein Running Gag in französischen McDonald's. Also jetzt machen es nicht nur Lokführer, sondern prinzipiell viel, viel junge Leute, wenn die Pommes fertig sind, dass dann alle aufschreien, ja, ich bin wach.
Okay. Es ist durchaus eine liebe Geschichte.
Ja.
Aber ich glaube, es ist ein Blödsinn.
Warum glaubst du, dass es ein Blödsinn ist?
Das ist jetzt schwer zum Festmachen, aber irgendwie, ich weiß nicht, das war so wie Bienen und Züge war halt dein Thema, das war eine logische Geschichte und Mäcki und Züge sind auch ein bisschen dein Thema und jetzt hast du das halt auch zusammenpasst.
Okay, ja, schade. Ja, du hast recht. Die Geschichte stimmt nicht, es gibt keine sprachgesteuerte Siffer. Ja. Und es gibt Sifferpedale in der Nähe vom Fenster.
Aber diese Sifferpedale sind
das ein... Das ist okay. Alles richtig. Also der Totmannschalter, die gibt es, glaube ich, in jeder Lok, zumindest in Europa. Aber das mit der Sprachsteuerung, ich glaube, das würde zu sehr vielen Problemen führen.
Ja. Also. Aber womit du mir fast gehabt hättest, damit ist das ein Trend unter Jugendlichen geworden ist.
Ja.
Weil das hat mir dann voll realistisch gelungen.
Ja. Das dachte ich mir. Ich habe mir gedacht, vielleicht sollte ich das mit TikTok und Instagram ein bisschen ausbauen und so.
Nein.
Aber... Da bist du mir halt sehr, sehr gut auf der Schliche, muss ich sagen. Ja.
Nein, André, hast du schon gehabt. Es ist 2-1.
Ja. Und dann gibt's noch ganz, ganz eine kurze Geschichte zum Abschluss.
Mhm.
1895 ist der Stummfilm Die Ankunft eines Zuges auf dem Bahnhof in La Ciotat gedreht worden. Und dieser Stummfilm dauert, glaube ich, so 11 Sekunden oder so. Und du siehst in diesem Stummfilm, wie ein Zug am Bahnsteig einfährt und die Kamera steht halt am Bahnsteig und der Zug fährt mehr oder weniger fast auf dich zu oder auf die Kamera zu. Ja?
Mhm.
Und der Film ist erstmals im Dezember 1895 in einem Café in Paris gezeigt worden. Und als das Publikum auf der Leinwand sah, wie ein Zug auf sie zukam, flüchteten sie aus dem Café in dem Glauben, er würde gleich in die Menge fahren.
Okay. Ja.
Schwierig. Schwierig. Wenn du diese Geschichte recherchieren würdest, dann kommst zuhauf auf die Geschichte. Also die ist sehr berühmt. Und es ist mehr oder weniger so, haha, die Leute damals vor 1900, die waren so dumm, die haben geglaubt, dass ein Film wirklich Wirklichkeit ist. Ja. Dass es so ein bisschen am Raunen gekommen ist und dass vielleicht die Leute ein bisschen hysterisch oder ein bisschen aufgeregt waren, das wird schon so gewesen sein. Ja. aber wahrscheinlich nicht, weil sie geglaubt haben, dass jetzt da gleich ein Zug reinfährt, sondern weil sie einfach voll perplex waren von der neuen Technologie. Ja, also dass es da jetzt Bewegtbilder von der Leinwand gibt und so.
Macht Sinn, ja.
Von dem her würde ich sagen,
halber Punkt.
Unentschieden, ja. Also
bei der Geschichte, generell sind wir nicht bei unentschieden, gell?
Ja. Weil, ja, das ist so ein Urban Myth, ja.
Mhm.
Und ich habe allgemein vor, das ist vielleicht ein bisschen ein Teaser, dass ich irgendwann einmal so ein bisschen eine Urban Myth-Folge mache.
Boah, das ist dann eh hart zum Raten, weil dann kommen einem die Sachen so ein bisschen bekannt vor.
Vor allem bei der Geschichte, weil es selbst nicht ganz klar ist. Also ja, ganz ehrlich, meine Recherchierkenntnisse im Internet halten sich in Grenzen, aber der Wikipedia-Artikel sagt, wahrscheinlich war dem nicht so.
Okay. Es ist halt, je länger die Sachen zurückliegen, desto schwerer ist dann auch im Internet zu recherchieren, muss man sagen, wenn man keine anderen Quellen hat.
Ja, ja, das stimmt.
Aber war eine coole Geschichte.
Ja,
also alles miteinander. Und den Lokführer, der sich ausgesperrt hat oder nicht ausgesperrt hat, den lösen wir jetzt das nächste Mal auf.
Gell? Du darfst von mir aus einen Tipp abgeben, ob du glaubst, ob das passiert ist oder nicht.
Nein, ich werde das nächste Mal erst darlegen.
Passt, ja. Dann freuen wir uns natürlich auf Hörerfeedback.
Das stimmt, nehmen wir auch gern.
Ja, und die Leute dürfen gern mitraten diesbezüglich.
Voll gern, aber wehe, ihr recherchiert es.
Recherchiert es nicht erlaubt, ja. Außerdem recherchieren im Internet ist sowieso nicht wertvoll. Ja, da kommt ja noch Blödsinn raus.
Das stimmt. Und apropos Blödsinn, das ist jetzt eine souveräne Überleitung zum nächsten Thema.
Ja.
Ich glaube, ich werde was machen. Ich werde jetzt recht konkret sagen, worüber ich die nächste Folge machen will. Ist das für dich in Ordnung?
Ja, bitte, unbedingt.
Okay. Ich möchte was über österreichische Feiertage machen, wo wir generell eh schon nicht wissen, warum das ein Feiertag ist, was wir eigentlich feiern. Aber ich will darüber reden, was noch an diesen oder an manchen von diesen Tagen passiert ist.
Okay, es klingt so, als hättest du schon was vorbereitet.
Tatsächlich habe ich schon ein bisschen was vorbereitet.
Ausgezeichnet. Magst du uns nur ein bisschen mehr anteasern? Oder?
Nein, sonst fange ich gleich an, dass ich drüber rede. Das machen wir das nächste Mal. Ich finde, ihr habt diesmal wirklich sehr viel verraten.
Absolut, absolut. Ja. Ja, also damals, ich kann mich erinnern, wie du Flower Power angeteasert hast.
Ja, voll.
Wirklich, ja, da werde ich vielleicht, ich werde jetzt auch nichts anteasern, weil nächste Folge ist eh deine. Ja. Aber die Ideen und vor allem auch die Ideen durch Hörer, muss ich sagen, sind
durchaus da. Da habe ich auch noch ein paar gute im Backoffice liegen, gell?
In deinem Backoffice?
In meinem Backoffice.
Ja, sehr cool. Mhm. Vielen Dank. Also es war viel Content für gar nicht so viel Zeit.
Das stimmt. Danke. Waren ein paar coole Geschichten dabei.
Dankeschön.
Und ich freue mich aufs nächste Mal.
Dann liebe Grüße an den Gabriel.
Liebe Grüße an den Gabriel.
Und wir
und
hören
gute
uns
Nacht, Simon, übrigens. Ja.
Gute Nacht, Simon und Evelyn.
Und Evelyn schläft auch dabei?
Ja. Ich schlafe gerne dabei. Ja.
Okay, gute Nacht, Evelyn.
Bei der läuft es, glaube ich, sogar in Dauerschleife. Es kann passieren, dass sie dazu auch wieder aufwacht.
Okay. Ja, passt.
Dann
warum nicht?
Gute Nacht, guten Morgen und auf Wiedersehen.
Baba.